Ja, ich bin tierisch aufgeregt. Man merkt, was für ein Schlamassel hat mich, habe ich da gebracht. Dem geht's wirklich aber auch schlecht, also muss man auch sagen. Deswegen stehe ich jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen, weil ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ja, das Thema ist heute das Labhüttenfest, Sukkot im Hebräischen. Und zwar, weil wir heute Erntedank haben, für uns zumindest. Aber in Israel, da ist heute auch Erntedank. Das geht heute Abend nämlich los, nämlich dieses Laubhüttenfest. Deswegen passt das perfekt. Und deswegen kann ich nicht. Muss er lauter machen. Okay. Also Sukkot, das ist Hebräisch und bedeutet einfach nur Laubhütten, ist die Mehrzahl. Eine Sukkah ist die Hütte, die Laubhütte, die Einzahl. Ja, wir wollen uns heute mal dieses Fest genauer ansehen, weil ich denke mal, keiner weiß so wirklich hier, was das eigentlich ist. Ich wusste das auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Fest der Freude. Wir haben ein Fest der Dankbarkeit, auch der Freude, aber da ist es auf jeden Fall ein Fest der Freude, weil Gott hat nämlich einen Befehl gegeben, dass es ein Freudenfest zu sein hat. Vielleicht können wir uns ja heute auch schon freuen für irgendwas. Also ich bin, wie gesagt, sehr aufgeregt, ich freue mich gerade nicht, aber es kommt doch vielleicht, wenn es vorbei ist, aber ich hoffe trotzdem, dass ich es rüberbringen kann. Ja. Erntedankfest. Wir danken Gott für alles, was wir haben. Das hat man in den Gebeten ja schon so mitgekriegt und auch sehr schön ausgedrückt. Wir danken für Versorgung, im inneren Sinne für die gute Ernte des Jahres. Ich habe heute einen Bericht gesehen im Fernsehen aus der alten Zeit. Wie war das mit der Ernte? Was war das für Arbeit mit dem Korn dreschen und alles körperlich schwer und manchmal gab es Missernten und dann die Tiere auch, die dann gestorben sind an irgendwelchen Seuchen und es gab Hunger und das wissen wir alles gar nicht mehr so. Weil, ja, die Älteren vielleicht schon, liegt gerade, aber wir jetzt, so meine Generation, wir wissen das nicht mehr so. Wir gehen in den Laden, kaufen ein, schön, so. Aber was da alles für Arbeit hintersteckt und wie dankbar wir doch sein können. Erntedankfest. Gott sagt im 5. Buch Mose, Kapitel 16, dass die Juden deswegen fröhlich sein sollen beim Laubhüttenfest, weil er die Ernte und ihre Arbeit, die ihr ein Einkommen sicherstellt, so reichlich gesegnet hat. In der DDR war das anders. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, hieß es. Aber wisst ihr was? Die DDR gibt's nicht mehr. Und wer ist noch da? Gott ist noch da. Deswegen lasst uns dankbar sein und uns freuen. Wir sind gut versorgt in vielen Dingen. Und es gibt so viel, was wir manchmal auch gar nicht so auf dem Zettel haben, was für einen Segen wir haben. Michael hat in seiner ersten Predigt über Israel ja auch schon erwähnt, dass der Paulus im Römerbrief Kapitel 11 an die Heiden, also auch an uns, gesagt hat, wir sind wilde Zweige, die in einen edlen Ölbaum eingepflanzt sind oder wurden. Der Ölbaum ist das Bild für Israel, für das Volk und das Judentum. Sie sind unsere Wurzel. Unser Gott ist der Gott Israels. Er sagt hier in seinem Text, ich habe ihn jetzt hier mitgenommen, er ist der Meinung und hofft, dass er uns auch mitnehmen kann, dass wir tiefer dahin verwurzelt werden im Glauben, weil dann werden wir auch in Stürmen sicherer stehen. Es wird jedenfalls bestimmt auch eine Zeit kommen hier in Deutschland, wo wir wieder auch Mangel haben werden, wo wir leiden werden. Wir wissen auch, wie es jetzt aussieht. So die Nachrichten, man kriegt ja doch Angst und wird bange. Und da ist es ganz gut zu wissen, dass wir diese Wurzel haben. Deswegen sollten wir auch überlegen, wo ist unsere Wurzel. Ja. Zunächst einmal findet das Laubhüttenfest in einigen Erwähnungen der Bibel und auf alles kann ich nicht eingehen, sondern nur auf das, was ihm als jetzt wichtig erschien. Die erste biblische Erwähnung steht ganz kurz im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, in einem kleinen Nebensatz, dass man es feiern soll. Später aber in der Tora, die Bücher Mose, wird das noch weiter aufgedröselt, noch weiter erklärt. Da gibt's ja auch für alles dann Regeln, wie was zu machen ist. Das Sukkotfest ist das letzte von 7 Festen, die Gott in 3. Mose 23 dem Mose als ewige Ordnung für das Volk Israel zu feiern anordnete. An diesen 7 Festen sind 3 sogenannte Wallfahrtsfeste. Aber wenn man sich noch genauer über die 7 Feste informieren will, habe ich hier ein sehr schönes Buch. Da ist alles ganz toll beschrieben. Jedes einzelne Fest, jüdische Wurzeln unseres Glaubens. Und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, wenn einen das interessiert. Da habe ich auch viel rausgenommen, also beziehungsweise Michael, ne? Ja. Ein Wallfahrtsfest. Was hieß das denn oder was heißt das denn jetzt in Israel? Der erwachsene männliche Israelit, so war das jedenfalls damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ob da auch die Frauen diese Pilgerreisen machen, kann ich nicht sagen, der es auch gesundheitlich konnte, musste bei diesen 3 Festen nach Jerusalem reisen und sich im Tempel einfinden. Und das hatte auch wie beim Pessachfest, da ist das auch so. Ein Wochenfest, welches auf Hebräisch Shavuah heißt und das findet genau 50 Tage nach Pessach statt. Das kennen wir heute als Pfingsten. Und auch beim Laubhüttenfest sollten alle männlichen Juden sich in Jerusalem einfinden. Die Pharisäer, das hat Jesus auch gemacht und die Pharisäer, die wollten ihn da schon haben, also erwischen, aber sie haben ihn nicht bekommen, weil in Johannes 7 kann man nachlesen, seine Zeit war noch nicht gekommen. Die Zeit für ihn, wo die gekommen wurde, ist ja das Pessachfest dann, ne? Also für uns Ostern, wo er dann auch geopfert wurde und auferstanden ist. Und deswegen ist es da die Vollendung dann gewesen. Die Wurzel unseres Osterfestes ist im Heilsplan Gottes. Es war übrigens zu Zeiten Jesu ein Brauch, dass am 7. Tage des Sukkotfestes, dieser Tag heißt Hoshana Rabbah, zu Deutsch große Rettung, ein besonderes Fest stattfand, nämlich das Fest der Freude des Wasserschöpfens. Mit goldenen Gefäßen wurde im Teich Siloah Wasser geschöpft und in einer sehr feierlichen Prozession hinauf zum Tempel gebracht. Dabei wurden die Posaunen geblasen und die Leviten, die das Priestergeschlecht, sangen die Lobpreiszeilen 113 bis 118. Es wurde getanzt und gejubelt. Das Wasser wurde dann mit etwas Wein vermischt als Trankopfergabe auf den reich geschmückten Altar gegossen. Ein unglaublicher Tag der Freude mit ganz viel Pomp und Musik war das. Der jüdische Talmud berichtet übrigens davon, und auch heute wird in natürlich anderer Form diese 7 Tage des Sukkotfestes gedacht und auch intensiv für Regen gebetet, denn es ist da halt auch sehr trocken in Israel. Also wenn ihr für Israel betet, betet gerne auch für Regen. Das ist sehr wichtig. Ja. Genau bei diesem Fest sprach Jesus dann die Worte, die wir in Johannes 7 ab Vers 37 nachlesen können. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wenn wir uns das schon also lesen und das schon so aufnehmen können und uns so freuen, wie muss das dann erst für die Juden sein, da richtig vor Ort im Tempel und alles rumherum, was wir uns so vorstellen können und wie muss das für die toll sein? Ich kann das so gar nicht in Worte fassen. Sie nehmen das jedenfalls sehr intensiv wahr. Das können wir halt nicht so hier. Aber zurück zur Bedeutung des Laubhüttenfest für uns. Es ist das letzte Fest in der Reihenfolge von 7 Festen, wie Gott die Feste zu feiern anordnet. Gibt es ganz viele Gesetze für, ganz viel Rahmen. Es gibt einen jüdischen Festkalender, da ist es im 7. Monat ab dem 15. Tag soll Sukkot beginnen. Und das wäre heute. So. Es haben sich auch schon ganz viele Prophetien erfüllt. Und wir hoffen, ja, dass auch immer mehr Leute das auch erkennen können, auch ihren Messias erkennen können. Aber es gibt auch eine große Prophetie noch, wo wir hoffen, dass sie sich noch erfüllt, in Sacharja, Kapitel 14, Vers 16. Kann man umblättern? Dort steht, und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, gemeint ist die Schlacht von Megiddo, besser bekannt als Armageddon, wo alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden. Sie werden jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um dort das Laubhüttenfest mitzufeiern und den allmächtigen Gott als ihren Herrn und König anzubeten. Diese Prophetie liegt im tausendjährigen Friedensreich mit Jesus Christus als König. Und ihr seht, Heiden und Juden werden gemeinsam das Laubhüttenfest feiern. Ist das nicht eine Aussicht? Ja, passt jetzt auch, stimmt. Deswegen sollten wir aber auch nicht aufhören, dass die Juden jetzt schon ihren Messias erkennen. Und dass sein auserwähltes Volk als erstes, dass er für sie als erstes halt gestorben ist. Ne? Ja. Ja, ihr seht auf dem Foto im Hintergrund eine aktuelle Laubhütte. Die wird jetzt in den nächsten 7 Tagen in ganz Israel zu sehen sein. Überall in den Gärten, auf den Dächern, überall wo Platz ist, bauen sie sich diese Hütten. Das hat für sie eine ganz besondere Bedeutung. Das ist auch eine Anweisung. Die sollen nämlich immer im Freien stehen und oben offen sein, so dass man in der Nacht die Sterne sehen kann. Wie in Kolosser 3, Vers 2. Achtet auf das, was droben ist. Also Michael hat sich gefragt, ob Paulus wohl auch in so einer Laubhütte gestanden hat, als er das schrieb und dann vielleicht nach oben geguckt hat. So, achtet darauf, was droben ist. Weil es hat ja den Sinn, sie sollen die festen Häuser verlassen und sich wieder wirklich darauf besinnen. Wie war denn das beim Auszug in Ägypten mit den ganzen Zelten? Sie waren Gott total, ich sag mal, ausgeliefert, weil da gab's ja nichts mit Ernte, da war ja nichts mit. Sie waren ja auf, also auf der Flucht kann man auch schon sagen, ausgezogen halt und dann in der Wüste. Wie schlimm muss das gewesen sein, so. Und trotzdem hat Gott sie immer wieder gesegnet und immer wieder versorgt mit dem Manna vom Himmel, mit dem Wasser aus dem Felsen, mit den Tieren, die dann da vorbeikamen, die sie essen konnten, er war immer da und hat sie versorgt. Und daran soll erinnert werden mit so einer Laubhütte wie da. Das ganze Leben soll sich auch in der Hütte abspielen. Sie wird schön dekoriert, was ja auch diesen Grund aus dem Auszug aus Ägypten hat. Weil die Einheimischen und die Jungen, die sollen jetzt wieder in diesen Laubhütten wohnen, damit die Nachkommen wissen, wie es halt war für sie, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott, heißt es ja auch in einem Wort. Wenn man sich das mal vorstellt, im 4. Buch Mose sind 600.000 männliche Israeliten ausgezogen, also steht auch drin. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, da kommen noch Frauen dazu, Kinder dazu, dann sind das vielleicht 2 Millionen Menschen, mal grob geschätzt, die ganze Zeit über in der heißen Umgebung mit Wasser und Essen versorgt worden waren und trotzdem weitergegangen sind. Und im 5. Mose 8, Vers 4 steht, dass weder ihre Kleider zerlumpt, noch ihre Schuhe durchgelatscht waren. Nicht einmal geschwollene Füße hatten sie. So hat Gott sie versorgt. Ich gebe euch jetzt mal ein Bild rum von so einem Gebinde, was sie dann auch aufhängen und in dieser Hütte als Deko. Dazu werde ich dann auch noch was sagen. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Zum Laubhüttenfest werden aus verschiedenen Pflanzen solche Sträuße zusammengebunden. Ihr habt das ja gesehen, ich habe das an der Tür oben so rüber auch versucht, ein bisschen nachzubilden. Wir haben jetzt hier keine Palmzweige und auch kein Myrte und was da alles mit drin ist. Ich kann das ja eben nochmal gucken. Palmzweige, 3 Myrtenzweige und eine zitronenähnliche Frucht und 2 Bachweidenzweige. Ja, da steht, also die Grundlage für diese Pflanzenwahl steht in 3. Mose, Vers 23, Vers 40. Dieser Strauß ist zunächst der Ausdruck von Freude für die gute Ernte. Er riecht gut und mit dem Palmenzweig, deren Frucht die Dattel ist, kommt diese Dankbarkeit für die Ernte zum Ausdruck. Er symbolisiert aber auch die Unterschiedlichkeit der Menschen innerhalb einer Gruppe oder halt der jüdischen Gemeinschaft. Und dass sie trotz dieser Unterschiedlichkeit fest zusammenstehen soll, wie der Strauß zusammengebunden ist. Deswegen halt da die Deko. Michael findet, es ist ein Bild, was wir für unsere Gemeinde auch nehmen können. Wir sind auch so unterschiedliche Menschen und fest zusammengebunden in Jesus und unterschiedlich, wie wir sind. Ja. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für das Bauen und Wohnen in diesen Laubhütten. Der ist zwar nicht biblisch begründet, aber genauso wichtig. Berühmte Rabbis und Talmudlehrer schreiben darüber. Er besteht darin, dass Juden sich in einer Unterkunft, die sehr schnell wieder abbaubar ist, auch im biologischen Sinne, sich der Vergänglichkeit des Lebens bewusst machen sollen. In Psalm 90, Vers 12 sagt Mose, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie oft hören wir jetzt auch Todesnachrichten, wie jetzt hier der Ostfriese Tamer Hanke, ich weiß ja, ob ihr ihn kennt. Plötzlich verstorben. Zack, weg. Und das erlebe ich auf der Arbeit ja auch oft. Hast abends noch mit dem gescherzt und am nächsten Tag hieß es, ja, der ist verstorben. Und wo stehen wir dann? Wir kennen ja auch diese Vergänglichkeit, diese Wüsten, durch die wir manchmal wandern, egal wie. Ist natürlich anders, aber wir kennen das ja auch. Die Täler, die so tief scheinen und wo wir dann verzweifeln. Und wo sind wir dann? Wo sind wir dann später? Wir haben eine Hoffnung, wir haben Gott. Und das haben viele nicht. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem Bewohner, kann ich dazu erzählen. Da hatte sich auch eine Sendung angesehen im Fernsehen und ich wollte ihn gerade ins Bett bringen. Er ist noch recht jung, ich duze ihn auch, also wir sollen ihn duzen. Und da ging es darum, dass Kinder wohl angeblich wieder auferstanden seien, also auferweckt worden sind oder so, oder sich halt erinnern an ein früheres Leben, so. Und ich habe nur gedacht so, ich will das gar nicht. Das will ich gar nicht. Ich habe dann so zu ihm gesagt, ich sag, willst du das? Tot sein und dann wiederkommen auf diese kaputte Erde? Ich sag, willst du das? Ich sag, ich nicht. Ich will lieber bei meinem Herrn sein, da die Freude haben. Und dafür können wir auch wieder dankbar sein. Er hat dazu geschwiegen, er hat mich nur angeguckt. Ich denke, na ja, gut, aber hat er was gehört. Jesus Christus ist halt auf alles die Antwort, weil er bleibt. Alles ist vergänglich, wie diese Hütte, wie die Sträuße, gut, die vielleicht nicht, aber die echten, ne? Aber er bleibt. Ja. Alles kann ganz schnell weg sein, auch in Wirtschaftskrise und Krieg. Ihr Eltern kennt das ja vielleicht auch noch, können noch ganz viel erzählen. Ich kenn's ja nicht mehr, aber es ist ja auffällig, dass die Kirchen in solchen Zeiten ja prall gefüllt sind. Dann erinnern sich die Leute, dass es doch etwas Unvergängliches gibt. Dass es sich lohnt, woran es sich lohnt, halt zu klammern. Lasst uns doch auch das in guten Zeiten tun. Ich weiß, ich bin auch nicht oft hier. Ich bin viel auf der Arbeit und ja, ich würde mich gern viel mehr daran klammern, aber... Das ist wieder die andere Seite, wann man sich alles klammern kann. Das können wir auch mal überlegen. Ist da eine die ganze Zeit nur am PC oder dattelt der mit seinem Handy rum oder klammert der sich an den Wohlstand, wie in der Werbung, mein Auto, mein Haus, mein Pferd. Und dann, wenn das alles weg ist, was ist dann, was hat der Mensch noch? Nix. Das letzte Hemd hat keine Taschen. aber dafür die Schätze im Himmel, da das Haus, das wir haben sollen. Wie schön wird das sein? Weil er ist der, der bleibt. Und er versorgt uns ganz treu. Und dafür können wir immer wieder danken. Es gibt ja den reichen Jüngling, den Jesus mal begegnet ist. Steht im Johannesevangelium, in anderen auch. Der sagte zu ihm und fragte, wie komme ich denn in den Himmel? Jesus prüft ihn, sagt ihm zuerst, er soll die Gebote halten. Als ihm der junge Mann sagt, das habe er doch immer getan, von früher Jugend an, sagte Jesus jetzt zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Die Bibel berichtet uns, dass der Jüngling diese Worte hörte und dann betrübt davon ging. Er hatte ja viele Güter. Er klammert sich an sein Reichtum. Und so verpasst er die Begegnung mit dem Ewigen, mit dem einen Freund und König, der ihn nie verlassen hätte. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch noch Schaden an der Seele nimmt, warnt uns Jesus selbst dann. Ihr seht, man kann sich an vieles klammern. Auch an die Arbeit oder auch an unser Engagement in den Gemeinden. Klar ist das wichtig und wertvoll. Aber wenn wir dann irgendwann denken, ohne uns geht nichts, wir sind die Besten. Und wenn wir uns dann so erheben, haben wir keinen Sinn davon. Dann wird das alles im Chaos enden. Wir haben verlernt dann, dem zu vertrauen, der das Haupt der Gemeinde und unser Versorger ist. Die Ernte ist dann zu oft ein Burnout, Frust, Bitterkeit und die Freude und Liebe sind weg. Der 95-jährige Ehemann seiner jüdischen Tante, also von Michael jetzt, der hat mal gesagt, da saßen wir alle am Tisch zusammen und er hat dann gesagt, wenn ich weiß, dass ich so ein armer Hund bin, dass ich ohne meinen Herrn nicht mal richtig bellen kann, dann habe ich das Evangelium verstanden. Das war auch eine Aussage, die uns sehr berührt, also das nur dazu, von diesem alten Herrn halt. Ne? Deshalb lasst uns dankbar sein für alles, was wir haben dürfen. Auch in Wohlstandszeiten, dass wir uns an das Unvergängliche klammern und unseren König Jesus und an das Ziel in der Ewigkeit. Und dabei sollen wir auch die Armen nicht vergessen. Lass uns doch Gott darum bitten, dass er uns zeigt, was uns die Sicht nach oben versperrt. Die Armen haben da auch einen sehr großen Wert, eine sehr große Wertstellung. In einem Wort heißt es da ja auch, dass sie die alle Tafel holen sollen. Die Witwen und Waisen, die Leviten, alle sollen sie mit an die Tafel kommen bei diesem Fest. Zusammen essen, zusammen feiern, zusammen jubeln. Und das dann 7 Tage lang. Das könnte. Und so, da gehe ich manchmal. Vielleicht sollen wir auch an den, wer ist unser Nächster? Ist das immer der wo wir für spenden? Das kann ja auch, was weiß ich, die schwangere Frau sein, die jetzt im Bus keinen Platz kriegt. Da können wir doch einfach mal aufstehen. Meine Güte, wo ist das Problem? Denke ich dann immer. Oder die alte Dame, die ihren Einkauf hat. Das ist nur so eine Kleinigkeit, den Einkauf nach oben zu tragen. Es muss ja nicht immer das Geld spenden sein. Ich weiß noch, wie ich im Heideweg in meiner Wohnung gelebt habe. Und es mir finanziell echt nicht gut ging. Wie oft hat Tamara dann für mich mitgekocht? Und als ich von der Arbeit kam, stand dann ein kleines Töpfchen mit dem Essen auf der Treppe. Das war für mich ein Segen. Und ich habe nur gedacht, ja, das ist Nächstenliebe. Das ist unser Nächster. Man kümmert sich um den anderen. Wie der Samariter, der Barmherzige. Das sollten wir auch mehr tun. Wir haben viel zu danken. Erntedank. Genau wie mit ihrem Sukkot hier auch. Also wollen wir das doch tun. Amen.
Oh.